Inforadio Podcast. Heute begrüße ich Sie zu einem ganz großen kulinarischen Klassiker der Esskultur, nämlich der ziemlich unschlagbaren Kombination von Stilton-Käse und Portwein. Portwein hat ja leider hierzulande ein etwas altmodisches Image, klingt nach Tante Sieglinde und Damenkränzchen, nach kleines Gläschen und abgespreiztem Fingerchen. Dabei ist ein guter Port etwas Großartiges. Und gerade in diesen kalten, wettermäßig fiesen vorweihnachtlichen Wochen erleben Portweine ihre jährliche Hochzeit. Werden doch so viele Ports gekauft wie sonst fast im ganzen Jahr nicht. Aber worauf ist beim Portweinkauf zu achten? Wie viel Geld sollte ich anlegen? Und welche geschmacklichen und farblichen Unterschiede gibt es? Darüber sprach ich mit Berlins Portweinspezialisten Carsten Kubin. Mit seiner Weingalerie in der Pestalozzi-Straße 55 in Charlottenburg hat sich Kubin auf Weine aus Portugal spezialisiert, also auch auf Port.
Ja, das fängt halt schon an, dass man erst gesehen hat, dass es süße Weine sind, wo man aber schnell, wenn man sich ein bisschen durchprobiert, dann feststellt, dass das sehr facettenreich ist. Also dass es nicht nur einfach so ein einfacher, süßer Wein ist, sondern viel Körper, viel Finesse bei länger gereiften, flaschengereiften Ports. Aromen wie sowohl animalische als auch Lakritz und so. Also es wird sehr, sehr, sehr vielfältig und das fasziniert dann schon, dass man da auch so schnell kein Ende findet.
Wird man dem Port gerecht, wenn man sagt, das ist ein Dessertwein?
Sicherlich. Klingt zwar erstmal ein bisschen vielleicht abfällig, aber die Rubis, die Rubinroten, die passen schon besonders gut, gerade zum Käsegang. Gerne auch zum Dessert, wenn man es mag, wenn man süß und süß mag, aber dieses Spiel süß-salzig.
Zum Ende der Sendung kommen wir dann nochmal auf den Käse zu sprechen. Im Gegensatz zu Whisky oder Gin darf Portwein nur aus Portugal kommen.
Ja, Portwein muss also aus dem oberen Douro-Tal, das befindet sich im Nordosten Portugals, kommen. Das zieht sich so von der spanischen Grenze bis etwa 80 Kilometer vor Porto entlang des Douro, der in Spanien entspringt und dort Douro heißt. Das ist abgegrenztes Gebiet seit 1756, war wohl weltweit damit das erste. Und Portwein muss halt aus dieser Region kommen.
Und welche Rebsorten sind es, die Port werden?
80 rote Rebsorten sind erlaubt im Douro. Es gibt neuere Bestrebungen, die sicherlich nicht ganz glücklich gelaufen sind, auf 5 Rebsorten. Da gab es mal ein Buch eines Önologen, wo dann sich die Politik ein bisschen nachgerichtet hat. Die wertvollsten Weinberge sind aber sicherlich die Vinhas Velhas, die Old Wines. Das sind alte Weinberge im Mischsatz mit 20, 30, 40 verschiedenen Rebsorten.
Aber 80 klingt doch wahnsinnig viel, Herr Kubin.
Das ist sicherlich auch wahnsinnig viel. Und die meisten der Winzer oder auch Weinbauern, was es ja viel sind, kennen nicht alle ihre Rebsorten. Also da ist auch so, dass sie sich da Bauern finden, wo benachbarte Bauern nicht die gleichen Namen über die Rebsorten haben. Das ist dann alles nicht so ganz eindeutig.
Und das sind weiße Trauben und rote Trauben. Und dann gibt es die drei unterschiedlichen Arten, weißer Port, Rubiport und Tawny Port. Das gehen wir dann nachher mal durch.
Ja, so in etwa. Genau, kann man das aufteilen, die roten in die zwei Gruppen. Genau. Rote Trauben sind wirklich 80 verschiedene rote. Beim Weißen sind es nochmal etwa 20, 25 Trauben. Also insgesamt sind für Port über 100 Trauben zugelassen.
Und diese drei unterschiedlichen Port, die Weißen, der Rote und also Ruby und Tawny, die unterscheiden sich wodurch? Klar, der Weiße und der Rote, das merke sogar ich, wo der Unterschied liegt.
Ja, Weißer natürlich aus weißen Trauben, die Roten aus roten. Aber bei den Roten kann man generell in zwei Gruppen einteilen. Einmal in die Rubiports, das ist im Prinzip alles, was jung abgefüllt ist. Da gehört kurioserweise auch der teuerste Port, der Vintage Port, also teuerste und seltenste Port, der Vintage Port dazu, da der in der Flasche reift, der darf nur maximal 3 Jahre im Fass liegen und muss dann abgefüllt werden und reift in der Flasche, weil er nicht gefiltert ist. Und als andere große Gruppe die Tawny Ports, alles, was durch Fassreifen geprägt wird, daher dieses Wort Tawny, Lohfarben, da die halt immer brauner werden, je länger sie im Fass liegen, so langsam oxidieren. Wobei man noch hinzusagen muss, beim Portwein werden keine neuen Fässer benutzt. Es geht nicht um Vanillearomen oder sonst wie, sondern es sind gebrauchte Fässer, die lange gepflegt werden. Es geht eher um eine langsame Mikrooxidation.
Ich wüsste jetzt nicht, soll ich einen flaschengereiften Port kaufen oder einen aus dem Fass? Wonach geht denn das? Oder was sind die Unterschiede im Geschmack?
Also geschmacklich kann man sagen, die Rubinroten sind eher die üblichen Weinaromen, dunkle Früchte. Die Fassgereiften gehen eher in Trockenfruchtaromen, eine gewisse Nussigkeit, Mandel, Marzipanaromen kommen da eher zu. Sicherlich ist es am besten, einfach in Fachgeschäft gehen, einfach die beiden mal, also ein Beispiel aus jeder Gruppe mal zu probieren und das für sich rauszufinden, weil man kann nicht sagen, dass eins besser als das andere ist. Aber generellen Vorteil gibt es halt noch für die Tawny Ports, dass sie sich geöffnet länger halten. Also wenn sie nicht vorhaben, den allzu schnell austrinken zu müssen und sich ein bisschen Zeit lassen wollen, ist sicherlich der Tawny zumindest für den Anfang erstmal vielleicht die bessere Wahl.
Von wie viel Zucker reden wir hier?
Wir können so sagen rund 100 bis 120 Gramm, wobei es auch Ports gibt, die drunter liegen und natürlich auch welche, die deutlich drüber liegen. Aber das ist so etwa das Maß.
Der weiße Port kommt mir immer weniger süß vor, also süß in Anführungsstrichen.
Ja, also beim Weißen ist es so, dass der auch trocken ausgebaut werden darf oder ausgebaut wird, macht man bei Roten gar nicht. Man sieht es an einer Bezeichnung trocken oder sogar extra trocken, wobei man sich nicht verleiten lassen sollte, selbst ein extra Trockner darf noch 40 Gramm Zucker haben. Und das wird zum Teil auch ausgenutzt. Also auch die sind nicht, was man erwartet, wirklich extra trocken, aber natürlich deutlich trockener als die roten Ports.
Auf Ihrer Homepage habe ich den Satz gefunden, damit der Wein gut wird, muss er das Quietschen der Espadella hören. Was ist das denn?
Das ist das Ruder der alten Barkas, die früher den Port nach Porto geschifft haben. Also da wurden ja im Frühjahr die Fässer auf Schiffe verladen und dann nach Porto, beziehungsweise zur Schwesterstadt Vila Nova de Gaia auf einem Ufer gebracht, um dort zu reifen, verschnitten zu werden, dort gelagert zu werden. Und es soll einfach heißen, guter Wein kann nicht allzu weit vom Duro weg angebaut werden. Es gibt ja Lehmtäler, Berge dazwischen. Also solange man das Quietschen noch dieses Ruders der Schiffe hört, ist der Wein noch so nah am Duro, dass er gut werden kann.
Wenn man sich so umguckt bei Portwein, stellt man fest, dass einige sehr englische Namen tragen. Es gibt aber auch ein paar, da klingen die Namen doch ziemlich deutsch. Aber sie sind trotzdem Portwein. Wie kamen die Deutschen ins Portgeschäft?
Ich denke, wie die Engländer. Es sind oft aus den Hansestädten, also Händler gewesen, die halt den Weinhandel dafür sich entdeckt haben. Kurioserweise, das älteste heute noch existierende Haus ist von einem Deutschen gegründet, und zwar 1638. Meistens, wie gesagt, aus Norddeutschland, da gibt es so Burmeister aus Mölln. Das sind so eher interessierte Händler gewesen, muss man sagen. Und wie die Engländer halt auch zeitig dahin gegangen, um Wein einzukaufen.
Wie beim Wein, Herr Kubin, stehe ich dann vor einem Regal und sehe wahnsinnig unterschiedliche Preise. Also die Preisspanne ist relativ weit. Wie orientiere ich mich als Neukunde daran? Billig ist gleich billig oder nicht so teuer ist gleich nicht so gut. Teuer ist schick.
Oh, das ist natürlich wie bei Wein auch immer schwierig. Also es gibt sehr teure Weine, die teuer sind, weil sie sehr selten sind und nicht so viel besser als andere auch. Es gibt sicherlich immer auch günstige Weine, die ausgesprochen gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Sicherlich, wie auch bei Wein, zu billig kann man nicht produzieren. Also das ist nicht umsonst. Der größte Abnehmer für Portwein ist seit den 50er Jahren Frankreich. Der größte Portproduzent überhaupt hat auch seinen Firmensitz in Paris. Das ist aber nicht unbedingt eine Qualität, die sehr hoch ist. Es sind sehr günstige Ports und die halt in Frankreich hauptsächlich in der Küche enden. Also da ist schon so ein bisschen ein gewisses Preisniveau. Ich denke mal so, also 10 Euro sollte man schon 10, 12 Euro mindestens ausgeben für eine Flasche. Da ist dann vernünftige Qualität zu erwarten.
Soll ich dann eher mit einem roten anfangen oder was empfehlen Sie da?
Na, zwischen Rot und Weiß, also wenn sie einen Weißen würden, dann würde ich auch eher zu den trockeneren. Also das wäre die Frage, ob sie ihn als Aperitif haben möchten. Oder dann doch, was wir vorhin schon hatten, eher als zum Dessert oder zum Käse. Da würde ich dann eher zum Roten raten. Also das würde ich daran abhängig machen.
Das heißt, zum Anfang Weiß und zum Dessert dann einen Roten?
Das kann man durchaus machen, weil Weiße ja trocken ausgebaut werden, die nötige Säure haben, dass man sie auch durchaus vor dem Essen trinken kann. Und die Roten, wie gesagt, schön zum Käse oder auch zum Dessert gut passen.
Wie, Herr Kubin, verhält sich es denn bei Portwein mit der Temperatur? Es hält sich ja beim Wein die Sache, Rotzimmertemperatur, obwohl die ja noch ein bisschen anders ist, als sie es früher mal war, als man von der Zimmertemperatur geredet hat. Und bei Wein, Weißwein, sagt man jetzt auch eher so 16, 17 Grad. Wie ist das bei einem roten Port? Wärmlich, so wie es jetzt um diese Jahreszeit in der Wohnung ist, oder soll der auch ein Touch kühler sein?
Ein Tick angekühlt macht ihn natürlich frischer und die Tawny Ports sind eigentlich die, die in der Region, wenn es im Sommer 40 Grad hat, auch weiter getrunken werden, die man auch gerne trinken, die man dann einfach im Kühlschrank hat, die man auch durchaus mal gekühlt trinken kann, die natürlich dann ein bisschen Aroma verlieren, aber diese Frische tut ihnen wirklich sehr gut und weißer natürlich schon kalt.
Das heißt, es schadet gar nichts, wenn ich den roten und den weißen im Kühlschrank habe und bevor der Besuch kommt oder ich selbst trinken will, so ein halbes Stündchen, dreiviertel Stündchen vorher rausnehmen.
Ja, dass es noch so eine gewisse Frische hat, ne, wenn man es vielleicht sagt, den roten ist. Was man so oft schreibt, so 18 bis 20 würde ich eher sagen, 16, 17, 18 Grad, dieser 2, 3 Grad, die geben doch gewisse Frische und müssen sich halt überlegen, wie es bei Wein ist. Es ist natürlich bei Portwein noch stärker, wenn die zu warm werden, tritt ein zu sehr der Alkohol in Vordergrund.
Aber der weiße Port muss nicht so kalt getrunken werden wie der weiße Wein, also so um die 8 oder was Grad?
Nein, würde ich nicht. Da werden sie dann zu schlank, verlieren sie an Volumen und an Körper.
Also da ist Rot und Weiß, nimmt sich nichts bei Port.
Weiß vielleicht noch ein Tick kühler, eher Richtung 13, 14 vielleicht in so einer Größe, aber nicht unter 10 oder so, das würde ich nicht machen.
Eine kleine Portweinkunde mit Carsten Kubin von der Weingalerie in Berlin-Charlottenburg. Weitere Informationen zu Aufgegabelt finden Sie unterm Sendungstitel auf inforadio.de und dort können Sie Sendungen auch nachhören. Jetzt zur erwähnten klassischen Kombination Portwein und Käse, genauer gesagt Stilton. Wie Portwein nur aus Portugal kommen darf, ist Stilton-Käse stets ein Engländer. Auch beim französischen Käsehändler Maître Philippe in der Wilmersdorfer Emser Straße. Philippe Koss.
Also ich verkaufe den Stilton von Colson Bassett. Das ist eine kleine Stilton-Firma, also glaube ich die kleinste sogar hier. Das ist in der Provinz Somerset in England. Und dieses Stilton wird von Nils Jahrs Diary, das ist vielleicht für einige Zuhörer ein Begriff, es ist so ein Käseladen aus London.
Die quasi aber da, der Käseladen in London.
Genau, der Käseladen in London, der darüber hinaus auch sehr viel dazu beigetragen hat an der Renaissance der gute klassische englische Käse, weil sie auch mal mit den Herstellern zusammenarbeiten und mitwirken an der Verfeinerung der verschiedenen Käse. Und diese Colson Bassett, was ich habe, ist die Selektion von Nils Jahrs Diary. Und ich finde ihn wirklich fantastisch. Und im Vergleich zu französischer Blauschimmelkäse kann ich dazu sagen, obwohl er aus pasteurisierter Milch ist, der ist sehr butterig. Der ist milder als ein französischer Blauschimmelkäse oder als die anderen, die ich mit anbiete.
Nun sind ja die Franzosen die Hauptimporteure von Port. Habe ich jetzt gerade vorhin auch gelernt. Welchen Käse zum Port essen dann die Franzosen? Auch den Stilton oder doch den Bleu d'Auvergne oder den Roquefort?
Also die Franzosen essen bestimmt kein Stilton. Nicht aus Chauvinismus, aber vielleicht haben sie noch nie davon gehört. Die essen sicherlich also Blau, so wie Bleu d'Auvergne, Fromme d'Ambert, Roquefort und sowas da.
Aber ein bisschen schärfer ist.
Ja, der Bleu d'Auvergne ist auch aus Kuhmilch, der ist aber schärfer als der Stilton, hat viel mehr Blau drin, finde ich. Der ist auch ziemlich butterig, aber so diese Pilz-Champignon-Geschmack über dem Blau ist stärker. Und der Roquefort ist natürlich der stärkste, salzigste, weil der aus Schafsmilch ist und so ein bisschen anders und auf jeden Fall kräftiger.
Philipp Koss, das hat sich nun so eingespielt, dass man eben Blauschimmel und Port miteinander kombiniert. Aber kann man sich nicht auch eine andere Geschmackskombination von Käse und Port vorstellen? Also mir käme jetzt zum Beispiel ein Beaufort nicht so fürchterlich fremd vor, ihn mit einem Gläschen Port zu essen.
Der Beaufort, den ich im Moment verkaufe, der ist aus dem Sommer 2011 auf der Alm produziert, ungefähr auf 2000 Meter Höhe. Das ist wirklich ein fantastischer Käse. Und also so habe ich neulich bei Kollegen, was haben wir dazu getrunken, ein Burgunder, das war sogar ein bisschen zu schwach oder so. Da ist keine schlechte Idee, mit einem Port zu probieren.
Portwein und Käse, Informationen zu einem kulinarischen Klassiker waren das von Philipp Koss von der Fromagerie Maître Philippe in Berlin. Rainer Veit wünscht guten Appetit, sagt Danke fürs Zuhören und nicht vergessen, essen Sie gut und kochen Sie gut, für sich und oft für andere. Aufgegabelt wieder nächste Woche.